Diese Impfstoffe sind schon von vornherein die größten Impfstoffstudien gewesen aller Zeiten. Es gab, glaube ich, nichts, was jemals so genau auch weltweit verfolgt worden ist. Ne? Die ganze Wissenschaft hatte Zeit dafür, weil viele andere Sachen weggefallen
sind. Diese Grenzüberschreitung, das darf halt nie wieder passieren, ne? Wenn dann führende Experten sich irgendwann nicht mehr trauen, ihr Faktenwissen zur Verfügung zu stellen, dann haben wir als Gesellschaft im Prinzip verloren.
Man muss es einfach als Phänomen betrachten, dass es immer einen Anteil Menschen geben wird, die einen besonderen Blick auf die Welt haben.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot und wieder mit Stimme Marc Hanefeld.
Unser Thema heute, die DNA-Verunreinigung der mRNA-Impfstoffe im Faktencheck.
So, hallo Christian, hallo Marc.
Hallo Christian.
Hallo Christian, hallo Marc. Wir sollten das ändern. Ich würde jetzt mal den Zuhörern gleich mal sagen, ich habe einen Spitznamen, der heißt Tino, und wir sollten einfach der Einfachheit halber dahin wechseln. Also Christian Sommerbrot agiert ab jetzt als Tino, damit der Christian Christian bleiben kann und der Marc Marc.
Oh, das ist Wahnsinn. Nach 40 Folgen lüften wir endlich das bestgehütetste Geheimnis dieses Podcasts. Dass ich mir seit 40 Folgen jedes Mal einen abbreche, um dich Christian zu nennen, weil du eigentlich für mich anders heißt.
Ich sehe euch ja, ne, aber wir machen es das auch einfacher, definitiv.
Ja. So, also hallo Tino, hallo Marc.
Hallo Jungs.
Hi.
Unser Thema heute. Anfang Dezember haben Arztpraxen in Deutschland einen Fax erhalten im Stil dieser roten Handbriefe. Und der Absender von diesem Fax war ein medizinischer Behandlungsverbund. Und in diesem Brief wurde vor einer weiteren Verwendung der Covid-mRNA-Impfstoffe gewarnt, weil die Impfstoffe mit DNA kontaminiert seien und diese Kontamination weit höher als der zulässige Grenzwert läge. Und da wurden zwei konkrete Vorwürfe quasi geäußert. Zum einen bestünde ein Haftungsrisiko seitens des Arztes wegen einer Aufklärungspflichtverletzung bei der weiteren Verwendung der Impfstoffe wegen dieser DNA-Kontamination und eben auch, dass eine konkrete Gefahr bestünde, dass da therapeutische Transgene aufgrund Zellgängigkeit der Impfstoffkomponenten ins menschliche Genom eindringen und übernommen werden könnten. Wie habt ihr denn diesen Brief wahrgenommen Anfang Dezember?
Ja, also ich glaube, das war die zweite Dezemberwoche und ich hatte da frei für zwei Wochen vor Weihnachten und habe das aus einem Chat erfahren selbst, habe dann selbst mal geguckt, ob ich das Fax auch bekommen habe über meine E-Mails und habe gesehen, okay, alles klar, das ist tatsächlich da. Und Gott sei Dank war die Reaktion erstmal so auch von den Kollegen, was ist das für ein Quatsch hier? Ein Kollege, der aus der Infektiologie in die Haushaltsmedizin gekommen ist, der hat gleich geschrieben, das hat er so in seinen Ordner Absurditäten reingepackt. Aber dann habe ich auch gleich gesehen, also das ist natürlich ein riesen Aufwand. Und ich habe auch mitbekommen, dass es nicht nur an Arztpraxen ging, sondern auch an Ämter und so weiter und auch an Bürgermeister besetzte Gemeinden. Also ein Freund von mir ist Bürgermeister und der hat das auch bekommen. Und da habe ich schon gesehen, das ist mit einem sehr hohen Aufwand versucht worden, Verunsicherung zu stiften.
Also wir hatten das in Wiesbaden auch. Ich habe das Fax relativ schnell bekommen. Das sind so, da es ja so ähnlich wie ein roter Handbrief ist, haben meine Mitarbeiter mir das relativ schnell zurechtgelegt als wichtige Information. Man muss aber sagen, die Ähnlichkeit zum Rote Handbrief ist nur wirklich auf den ersten Blick, wenn man drauf guckt. Wenn man nochmal drauf guckt, sieht man den Unterschied relativ schnell. Und ich habe im Laufe der ganzen Impfkampagne so viele schräge Schreiben bekommen dieser Art, dass ich das relativ schnell gesehen habe. Aber ich fand das interessant an der Rückmeldung von vielen Kollegen, dass da tatsächlich eine Unsicherheit eingetreten ist, wie man mit diesem Schreiben jetzt umgehen soll.
Vielleicht noch so zur Information für die nicht oder etwas fachfremderen Hörer. Also der rote Handbrief, das ist so ein Schriftsatz, der wird rausgeschickt von den pharmazeutischen Unternehmern. Die sind also gemäß dem deutschen Arzneimittelgesetz dazu verpflichtet, Änderungen der Fachinformation oder unerwünschte Wirkungen von Medikamenten in geeigneter Form zugänglich zu machen Und das ist eben dann die in Deutschland gebräuchliche Form von einem Informationsschreiben, in dem die dann also die heilberuflichen Fachkreise über Arzneimittelrisiken oder auch fehlerhafte Arzneimittelchargen etc. informieren. Und diese Kennzeichnung mit dem Symbol einer roten Hand, das wurde, habe ich nachgeschlagen, 1969 eingeführt vom Bundesverband der pharmazeutischen Industrie und ist auch eine eingetragene Bildmarke des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie. Und diese roten Handbriefe werden dann auch immer nur in Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde verschickt. Also das ist entweder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder das Paul-Ehrlich-Institut. Also so viel da zum Hintergrund.
69, das war ja der Contergan-Skandal dann.
Das kann sein, ja.
Der hat viel bewegt, ja.
Und noch was zusätzlich zum roten Handbrief, ne, weil das ja auch eine sehr erratische Information ist. Irgendwo liegen diese Informationen, irgendwo hat man diese Dinger liegen, vielleicht abgelegt. Aber wenn man eine Verordnung macht, sieht man es nicht. Und es kommt ja jetzt, dass in die PVSen der rote Handbrief bei einer Verordnung eingeblendet wird. Mhm. Habe ich von der Testversion meiner Praxissoftware, wo ich Testpraxis bin, auch erfahren. Also das finde ich super.
Also wo ich ein bisschen gestutzt habe bei dem Brief, muss ich sagen, war, dass darauf hingewiesen wurde, dass ein Haftungsrisiko für Ärzte bestünde. Denn man muss einmal eins schon mal sagen, da braucht auch jeder Kollege, der da vielleicht unsicher ist, sich nicht fürchten. Es besteht ganz generell kein Haftungsrisiko für impfende Ärzte bei der sachgemäßen Verimpfung von einem zugelassenen Impfstoff im Rahmen der STIKO-Empfehlung. Also da ist man auf jeden Fall frei von Haftung, wenn man das sachgemäß durchführt.
Das ist richtig, und diese sachgerechte Durchführung beinhaltet letztendlich die Aufklärung, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, dass er nochmal Fragen stellt, und das Angebot der Impfung, das der Patient annimmt, und dann kann man impfen und dann ist das sachgerecht durchgeführt worden. Und dann gibt es zwei Haftungsebenen, wenn man schon so über Haftung redet, oder drei Haftungsebenen. Es gibt einmal die Haftung des Arztes, wenn er nicht richtig aufklärt oder wenn er falsch impft, technisch einfach. Dann gibt es die Haftung der Pharmafirma, die eventuell irgendwelche Informationen unterschlägt. Und die dritte Ebene bei Impfstoffen speziell ist bei Impfschäden, die entstehen würden, haftet dann der Bund für die Folgeschäden. Mhm.
Der zweite Vorwurf, der da auftauchte, war ja, dass der Impfstoff kontaminiert ist mit DNA, also dass da in diesem Impfstoff sich noch Spuren von DNA befinden und diese weit höher liegen würden, als das jetzt zugelassen wäre und zulässig wäre. Ich habe die Chance gehabt, mich darüber mit Herrn Dr. Emanuel Wieler zu unterhalten. Der ist Molekularbiologe am Max-Delbrück-Center in Berlin. Und den habe ich dann mal dazu befragt, ob denn diese DNA in den Impfstoffen, so sie denn da drin ist, gefährlich ist und ob wir dann alle Krebs bekommen. Wir hören uns das mal an. Bei uns hier im Podcast ist Herr Dr. Emanuel Wieler, Molekularbiologe am Max-Delbrück-Center für molekulare Medizin in Berlin, spezialisiert auf RNA-Biologie, insbesondere auf molekularbiologische Prozesse bei Virusinfektionen, vor allem auch den Herpes und den Coronaviren. Herr Dr. Wieler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen.
Ja, gerne. Hallo.
Und zwar, es geht um Folgendes. Anfang Dezember haben Arztpraxen Faxe bekommen, wo vor einer weiteren Verwendung der Covid-mRNA-Impfstoffe gewarnt wurde, weil die Impfstoffe mit DNA kontaminiert seien und die Kontamination weit höher läge als die zulässigen Grenzwerte. Wie kommt denn DNA überhaupt in diesen mRNA-Impfstoff rein?
Der RNA-Impfstoff wird eigentlich rein im Labor erzeugt, also mit Enzymen, mit Eiweißen, die bestimmte molekularbiologische Prozesse machen. Das ist im Gegensatz etwa zu den meisten Grippeimpfstoffen, die nach wie vor in Hühnereiern produziert werden oder zum Beispiel auch Masernimpfstoff, wo es sich ja immer noch um ein lebendiges Virus handelt. Und wenn man jetzt RNA im Labor herstellen will, dann braucht man so eine Vorlage, von der die RNA quasi abgelesen wird, transkribiert wird. Und diese Vorlage ist DNA. Und der Prozess ist so, dass quasi die DNA wird hergestellt, die kann auch molekularbiologisch vervielfältigt werden oder mittlerweile wird das auch in diesen Firmen, neben BioNTech, Pfizer, Moderna, wird das mit Bakterien gemacht, da werden sogenannte Plasmide, das sind DNA-Stücke, im Labor mit DNA vervielfältigt, dann wird diese DNA aus den Bakterien aufgereinigt und als Vorlage für die Transkription verwendet, das heißt ein molekularbiologisches Enzym stellt dann RNA her, das wird dann anschließend in diese Lipide verpackt und das ist der Impfstoff.
Und kann es denn dann sein, dass noch DNA im Impfstoff verbleibt? Das wird doch dann wahrscheinlich chemisch gereinigt, ne?
Genau, das wird aufgereinigt. Also einerseits wird diese DNA in kleine Stücke zerschnitten und dann werden diese quasi kleinen Stücke weggewaschen, gewissermaßen. Aber es ist immer so in der Biologie quasi die nichts, also quasi alles wegzubringen, ist praktisch unmöglich. Da ist immer noch ein bisschen was da. Auch wenn das sorgfältig gemacht wird, können da immer noch einige Fragmente von dieser DNA drin sein. Deswegen gibt es auch nicht einfach die Vorgabe, da darf überhaupt nichts mehr da sein, sondern das ist ein Mindest, also ein Grenzwert, der ist 10 Nanogramm DNA pro Dosis. Und im Rahmen der Chargenprüfung der Impfstoffe, die vom Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland oder von vielen anderen ähnlich gelagerten medizinischen Kontrolllaboren in vielen anderen Ländern durchgeführt wird, ist eben die Menge DNA im Impfstoff ein Prüfkriterium. Und das wird, und solche Parameter werden entweder von den Herstellern gemessen oder von diesen Prüflaboren, wie das genau, was dann sonst noch genau gemacht wird, ob es zum Beispiel noch Stichproben oder so etwas gibt, ist nicht bekannt, weil ja das unterliegt teilweise auch Betriebsgeheimnissen, so wie ich gelernt habe jetzt. Aber da gibt es auch andere, da wird einfach nicht so viel davon erzählt, deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie dieser Prüfprozess abläuft. Aber grundsätzlich sind das vielfache Kontrollen, ganz viele Kriterien, extrem hohe Sicherheitsstandards, die da eingehalten werden, um eben auch quasi sicherzustellen, dass eben zum Beispiel irgendein Wert, wie zum Beispiel der DNA-Wert in den RNA-Impfstoffen unter einer bestimmten Grenze liegt.
Wenn jetzt diese Grenzwerte überschritten worden wären, das wäre doch dann sicherlich aufgefallen.
Eigentlich sollte es aufgefallen sein, weil es eben diese Prozesse gibt, die sind auch stark normiert und geprüft. Und wenn jetzt in einem solchen Fall eben, sagen wir mal, zu viel DNA drin ist, gemäß diesen Prüfprozessen, dann dürfte diese Charge des Impfstoffes nicht zugelassen werden. Das heißt, die kommt gar nicht erst unter die Leute. Das ist so der übliche Prozess. Und was jetzt natürlich der Vorwurf gemacht wird, ist, weil andere Labore gekommen sind, haben gesagt, ja, nee, ist eigentlich mehr DNA drin, als sollte es über dem Grenzwert. Deswegen hätten diese Chargen gar nicht zugelassen werden dürfen.
Wie seriös und valide sind denn diese Studien, die da zu dieser DNA-Kontamination publiziert wurden und auch von diesem medizinischen Verhandlungsverband in diesem Fax zitiert wurden?
Es gibt nicht besonders viele Angaben dazu. Es gibt einen Amerikaner, der heißt Kevin McKernan, der hat dazu auch Preprints, also nicht begutachtete Studien publiziert, wo er auch plus minus beschreibt, wer das gemacht hat. Und das ist grundsätzlich, ist das technisch nicht schwierig zu schauen, wie viel DNA da drin ist. Die Herausforderung besteht darin, das extrem sauber zu machen, weil DNA ist überall, auch an unseren Händen klebt DNA. Das heißt, man muss das wirklich so sauber machen, um sicherzustellen, dass in keinem Schritt des Prozesses irgendwie von außen DNA reinkommt. Das kann man halt nicht überprüfen, ob das so sauber gemacht wurde. Und weil die Mengen, über die wir sprechen über Milliardstel Gramm von DNA, also Nanogramm DNA, das ist so wenig. Da ist einerseits, wenn ein ganz klein wenig von der Umwelt reinkommt, dann wird das schon mitgemessen in relevanten Mengen. Und andererseits sind wir dann schon relativ nah am Detektionslimit. Also man kann Nanogramm DNA kann man noch sehr, sehr gut messen, aber so quasi 0,1 Nanogramm DNA in einer Probe messen, das ist schon echt eine Herausforderung. Und deswegen kann es sein, dass das tatsächlich so ist, die Chargen, die da gemessen wurden, aus irgendeinem Grund mehr DNA haben. Wir wissen auch nicht ganz genau, welche Chargen das sind, ob die überhaupt repräsentativ sind, ob das immer noch so ist. Daher ist das schwierig zu beurteilen, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Wir haben einfach die Situation, dass wir diese Freigabe der Chargen durch diese offiziellen Prüfprozesse haben, und zwar weltweit, ja nicht nur in Deutschland. Wir reden ja nicht von Deutschland hier, sondern von allen Ländern. Das sind ja Dutzende Länder, die diese RNA-Impfstoffe angewendet haben. Da wurden die Chargen, gingen durch diesen Prozess und wurden zugelassen, vielleicht einzelne auch nicht. Und dann haben wir diese Labore, die da behaupten eben, dass die DNA-Mengen in den RNA-Impfstoffen zu hoch sind und dass das daher problematisch sei.
Wie schädlich könnte das denn theoretisch sein? Also was passiert denn mit diesen DNA-Fragmenten, wenn die jetzt in den Oberarm injiziert werden?
Also es gibt eigentlich so ganz, ich glaube, die zwei Hauptdinge, die man sich überlegen kann, ist einerseits die Stimulierung des Immunsystems durch diese DNA. Das ist wie ein Adjuvans von einem Impfstoff. Das wird auch teilweise, DNA wird teilweise auch als Adjuvans verwendet für Impfstoffe. Ein Adjuvans ist in einem Impfstoff, ist ja so eine unspezifische Anregung des Immunsystems, die notwendig ist, damit das überhaupt funktioniert. Traditionell, also seit 100 Jahren ungefähr, wird das Adjuvans meistens Aluminium verwendet. Bei den RNA-Impfstoffen ist es die RNA selber, aber auch diese Lipide, die das Immunsystem stimulieren. Und DNA kann das natürlich auch, weil wir ja quasi immer mit Viren konfrontiert sind, deren Erbgut aus DNA besteht und die dann irgendwie, dann sieht das Immunsystem, da kommt irgendwie DNA rein von außen und dann geht es quasi in so einen Alarmzustand rein. Eben so was eben ein Adjuvans in einem Impfstoff auch macht. Und das heißt, menschliche Zellen haben den Mechanismus, um DNA festzustellen von außen und eben, dass das Anregung war, quasi das Immunsystem reagiert. Das ist so das Erste. Also eine Stimulierung des Immunsystems, die haben wir sowieso in den RNA-Impfstoffen ja relativ stark, weil diese Stimulierung des Immunsystems ist ja das, was zu den Impfreaktionen führt, also von Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit, das ist ja alles eben durch die Stimulierung des Immunsystems entsteht das überhaupt. Und wenn dann da noch ein bisschen DNA auch noch ein bisschen mehr stimuliert, würde ich jetzt mal einschätzen, dass das quasi nicht spürbar ist.
Okay, also
und das Zweite, warum, ja.
Also wir bekommen nicht alle Krebs, wenn jetzt genau, das DNA-Fragmente da verbleiben.
Ja. Genau, und das zweite Thema ist, und das ist ja das, was eben die Leute jetzt sagen, dass das so, warum das so schlimm sei, diese RNA-Impfstoffe, dass die DNA dann eingebaut wird in das menschliche Erbgut und dort Krebs verursacht. Und in der Biologie ist es meistens so, dass quasi mehr oder weniger alles irgendwie denkbar ist. Und genauso ist es denkbar, dass ein DNA-Fragment, das da initiiert wird, Krebs verursacht. Aber das ist, man muss ja trotzdem auch unterscheiden, was ist in der Biologie, was ist theoretisch denkbar und was ist praktisch relevant und warum. Und da kann man sich so ein bisschen überlegen, wenn jetzt so DNA in diesem Impfstoff drin ist, was muss geschehen, dass Krebs entsteht? Der erste Schritt ist, das muss irgendwie in eine Zelle reinkommen. Grundsätzlich haben menschliche Zellen nicht die Fähigkeit, einfach so DNA aufzunehmen. Das wäre ja ziemlich dumm von denen, würden sie es selber schauen. Das heißt, die muss irgendwie reinkommen. Natürlich haben wir jetzt in diesen DNA, in diesen RNA-Impfstoffen diese Lipide, die eben die vor allem dazu da sind, die RNA zu umhüllen. Dann gibt es so quasi wie Fettbläschen, die dann mit unseren Zellen fusionieren. So kommt die RNA rein. Wir wissen nicht genau, in welchem Zustand in der Form die DNA vorliegt, die im Impfstoff drin ist, ob die außerhalb oder innerhalb von diesem Bläschen ist. Aber ein gewisser Teil wird sicher auch innerhalb sein. Das heißt, ein Teil der DNA hat zumindest die Möglichkeit, in eine Zelle reinzukommen. Da kommt sie rein in die Zelle. Und was dann quasi in der Zelle, also es ist ja zuerst mal dieses Zellplasma, das Zytoplasma, was darauf wartet, ist, dass da sind Enzyme, die DNA verdauen können. Und das muss ja so sein, weil eben das ist ein Teil der des Verteidigungsmechanismus menschlicher Zelle, eben zum Beispiel gegen DNA-Viren, dazu gehören etwa Herpesviren. Also das heißt, wenn da DNA von außen reinkommt, dann weiß die Zelle, das ist irgendwie nicht okay, das muss versucht abgebaut zu werden. Und dann, also das ist quasi die erste Hürde, die das überwinden müsste. Die zweite Hürde ist, dass die DNA dann in den Zellkern reinkommen muss. Menschliche Zellen können nicht einfach DNA von ihrem Zellplasma in den Zellkern reintransportieren. Auch hier, das ist ein Mechanismus, der in einer normalen Zelle quasi eher schädlich wäre, wenn das geschehen würde. Viren können das, weil die bauen ja genau darauf auch. Eben so ein Herpesvirus zum Beispiel, das kommt in unsere Zellen rein, muss dann sein Erbgut, das auch aus DNA entsteht, in den Zellkern reinschleusen, wo es dann vervielfältigt und abgelesen wird. Das heißt, diese DNA muss reinkommen. Das kann dann geschehen, wenn die Stücke, DNA-Stücke sehr klein sind, dann können die quasi einfach so rein diffundieren. Oder wenn diese DNA-Stücke irgendwie so ein Signal beinhaltet, das in den Zellkern transportiert. Und das ist ein Aspekt, der da eben auch von diesem Kevin McKernan aufgetan wurde, der gesagt hat, ja, da ist aus, das hat so quasi biotechnologische Gründe, aber in diese DNA, die da in den Impfstoff drin ist, beinhaltet auch Abschnitte vom Erbgut des SV40-Virus, das Siemen-Virus 40, das ist ein Virus, das schon seit Jahrzehnten bekannt ist und auch ganz viele Menschen infiziert, meistens ohne irgendwelche Folgen, aber das hat in seinem Erbgut so ein ganz kleines Stück drin, das quasi dazu führt, dass diese DNA-Stücke besser reinkommen. Das heißt, wenn man jetzt da von diesen ganz vielen DNA-Stücken, die da drin sind, die in die Zelle reinkommen, diesen DNA-Abbau überleben und die Stücke dann, die dann noch irgendwie dieses Signal von diesem SV40 drin haben, die werden dann vielleicht noch bevorzugt in den Zellkern rein transportiert. Oder das sind schon, und dann die nächste Hürde ist, dass ja dann diese DNA irgendeine Folge hat im Zellkern und dafür muss sie eigentlich in unser Erbgut eingebaut werden. Auch hier ist es wieder so, menschliche Zellen haben keine Mechanismen, um irgendwelche fremden DNA-Stücke in das eigene Erbgut einzubauen. Auch hier, Viren können das. HIV ist ja ganz bekannt, dass es macht. Auch das humane Herpesvirus 6 macht das. Normale Zellen können das nicht, weil das schädlich wäre, weil sie damit ihr Erbgut zerstören würde. Das heißt, sie sind eher davor geschützt, quasi irgendwelche DNA-Stücke, die aus irgendeinem Grund darum schwimmen, in ihr Erbgut einzubauen. Also das ist die nächste Hürde. Und dann müsste natürlich auch noch irgendwas geschehen, was zu Krebs führt. Und was wir ja wissen, oder was so, es gibt einige genetische Faktoren für Krebs, also zum Beispiel Brustkrebs ist ja das bekannt mit diesem BRCA-Gen, wo man dann manchmal sogar auch präventive Brustamputationen macht. Also Angelina Jolie ist das ein Beispiel dafür. Aber grundsätzlich sind die meisten Formen von Krebs ist quasi so die Anhäufung von Schäden mit zunehmendem Lebensalter. Deswegen ist ja Alter auch der Hauptfaktor für Krebs und natürlich Umwelteinflüsse. Also Sonne zum Beispiel, Rauch, Feinstaub, Alkohol, teilweise auch Ernährung, schlechte Ernährung. Das sind alles so Dinge, die dazu führen, dass irgendwie diese Schäden im Erbgut schnell akkumulieren. Und wenn jetzt also ein DNA-Stück zufällig eingebaut wird, dann wäre das ja auch so ein Schaden am Erbgut. Aber nicht jeder Schaden am Erbgut hat direkt irgendeine Konsequenz, weil unser Erbgut ist 3 Milliarden Buchstaben lang und da gibt es ganz viele Orte, wo das eingebaut werden kann und an ganz vielen Orten wird das nichts ausmachen. Also zum Beispiel eben dieses humane Herpesvirus 6, das löst das Dreitagesfieber bei Kindern aus, das baut sich ja auch in unser Erbgut ein. Aber das ist nicht, dass das dann irgendwie Krebs auslöst, weil sich das halt auch an einem Ort einbaut in unserem Erbgut, wo es keine Folgen hat. Also das heißt, es müsste dann irgendwo eingebaut werden, wo etwas geschieht. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel in der Krebsgenese, ist dieses Gen, das heißt P53 oder TP53, das behält so das Erbgut intakt und fast alle Krebsarten haben das irgendwie mutiert. Also wenn das DNA-Stück jetzt wirklich von diesen 3 Milliarden Buchstaben des Erbgutes, die ungefähr 10.000 Buchstaben finden würde, wo dieses TP53-Gen sitzt und das dann irgendwie sich so einbaut, dass dieses Gen quasi beschädigt wird. Oder das ist auch so. Dann wäre das einer von vielen Beiträgen, die eine Zelle braucht, um zu transformieren von einer normalen Zelle zu einer Krebszelle. Also das ist wie die nächste Hürde, dass da tatsächlich was geschehen würde. Und dann ist es ja auch so, dass nicht jede Zelle in unserem Körper das Potenzial hat, eine Krebszelle zu sein. Das kann man ja froh sein darüber. Die meisten, also 90% der Krebsarten, geschehen in Epithelzellen. Das sind die Zellen, die zum Beispiel, die quasi außen sind, also unsere Atemwege auskleiden, oder den Darm und so weiter. Und deswegen sind ja auch die größten, also die meisten Tumore sind ja irgendwie Lunge oder Prostata, Brust, also überall, wo diese Dickdarm natürlich, überall, wo diese Epithelzellen sind, weil das sind die Zellen, die wirklich quasi Krebs machen können. Aber die RNA-Impfstoffe werden nicht von Epithelzellen aufgenommen, sondern präferenziell von dendritischen Zellen zum Beispiel. Das ist auch notwendig, weil die präsentieren quasi den Impfstoff dann dem Immunsystem. Und es gibt eigentlich keine Krebsarten, die aus dendritischen Zellen entstehen. Das heißt, man müsste, also die nächste Hürde wäre dann, dass diese DNA nach all diesen Hürden, die ich schon erzählt habe, dann auch noch in einer Zelle eingebaut werden muss, die überhaupt das Potenzial hat, einen Tumor auszulösen. Und da müssen eben noch andere Schäden akkumulieren in dieser Zelle und so weiter und so weiter. Und das ist halt der Bereich, wo wir quasi von in einen Bereich kommen, wo es schon irgendwie denkbar ist, dass es theoretisch möglich ist, aber wo man irgendwie einfach sagen muss, dass es praktisch, dass das praktisch wirklich geschieht, ist enorm gering.
Ja, das klingt wirklich enorm unwahrscheinlich. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das war sehr erhellend. Jetzt fordern ja laut diesem Schreiben eine ganze Reihe namhafter Wissenschaftler dringende Forschungsarbeiten, um eben zu prüfen, ob das menschliche Genom tatsächlich durch mRNA-Covid-Impfstoffe verändert wurde. Jetzt sind Sie ja selber ein namhafter Wissenschaftler. Fordern Sie das dann auch?
Also es ist natürlich, also das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie fast jede Forschungsfrage ja interessant ist. Man müsste sich überlegen, wie man sowas macht, und das ist echt nicht ganz einfach. Man würde ja sowas irgendwie in Tierexperimenten machen, indem man vielleicht auch größere Mengen, also irgendwie so eine Maus, die ist irgendwie 20 Gramm schwer, und wenn man dann so eine humane Dosis spritzt, dann wäre das ja viel mehr, als wir kriegen. Und dann die Maus kann man ja dann auch umbringen und auseinandernehmen. Aber da müsste man wirklich eigentlich, müsste man dann ja jede Zelle, also diese unfassbar Trilliarden, ich weiß auch nicht, Zellen der Maus, müsste man dann untersuchen und diejenigen Zellen finden, die, die jetzt da was eingebaut haben. Natürlich könnte man das eventuell so ein bisschen verfeinern, das Experiment, dass man dann wirklich diese Zellen rauspicken kann. Aber auch das wäre praktisch unmöglich, das rauszufinden. Deswegen kann man schon sagen, ja, warum soll man das auch nicht erforschen? Vielleicht will sich jemand dieser Herausforderung annehmen, und das kann man auch durchaus machen und kann man vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt und vielleicht auch was Besseres hat, als was ich jetzt erzählt habe. Aber ich würde das jetzt nicht beginnen, so ein Projekt, weil ich es nicht für besonders aussichtsreich halte, dass man da irgendetwas findet.
Ja, Herr Dr. Wieler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Das war wirklich sehr erhellend, und freue ich mich schon drauf, darüber mit den Kollegen auch weiter zu diskutieren. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Ja, viel Erfolg mit dem Podcast.
Danke.
Tschüss.
Ja, soweit Emanuel Wieler. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Um es also nochmal zusammenzufassen, diese kleinen DNA-Schnipsel, die im Impfstoff noch sich befinden können, lösen also, wenn sie tatsächlich in die Zelle gelangen, im Zytoplasma schon eine Immunantwort aus oder werden durch Enzyme zerstört. Und selbst wenn das nicht passiert, dann müssten sie also noch irgendwie in den Zellkern gelangen. Und dort müssten sie dann auch noch an einer extrem ungünstigen Stelle in das Erbgut integriert werden. Das ist selbst bei den Billionen von Zellen, die wir haben, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. DNA ist also kein Zellgift, und wir können also bedenkenlos das nächste Schnitzel essen, was ja auch voller DNA ist. Ich fand es sehr angenehm, dass man Thesen wie die geäußerten in diesem Rote Handbrief auch mal ganz unaufgeregt besprechen kann und dass man Fachexpertise hat in dem Land, ja, von Menschen, die wirklich wissenschaftlich so gut sind, dass sie einem das auch sehr anschaulich noch darlegen können.
Also ich würde dazu sagen, dass ich, dieses Thema hat mich ja schon von vornherein mit Beginn der Corona-Pandemie ziemlich gefangen, weil mich das betroffen hat auf mehreren Ebenen. Einmal als Intensivmediziner, einmal als Allgemeinmediziner, das heißt also auf der gesamten Ebene der klinischen Versorgung, aber auch mit meiner Doktorarbeit, die eben mRNA-basiert war. Also ich habe da mRNA-Sonden gebaut. Das bedeutet, also ich habe, wenn ich das mal genau überlege, genau die Prozessschritte bis auf das Einbringen Lipidpartikel durchgeführt in meiner Doktorarbeit, die dort bei der Entwicklung des mRNA-Impfstoffs eben auch angewendet werden. Und da fällt mir eben sofort auf, dass da die Rede ist von Prozess 1 und Prozess 2, wobei bei Prozess 1 eben nur angeblich die PCR verwendet wird und bei Prozess 2 dann eben Bakterien. Und das ist schon von vornherein falsch, ne? Wenn man DNA-Sonden baut, dann werden auch erstmal Bakterienplasmide benutzt und auch dort werden Bakterien vermehrt und dann erst hat man genug DNA, um die zu extrahieren, um das dann damit weiterzumachen. Das heißt, woran sich diese Leute festbeißen, sind eigentlich Strohmann-Argumente und vor allen Dingen Argumente, die auch einer reellen Grundlage entbehren. Und ich denke, dass es vor allen Dingen eine manipulative Geschichte ist. Diese Impfstoffe sind schon von vornherein die größten Impfstoffstudien gewesen aller Zeiten. Mhm. Und es gab, glaube ich, nichts, was jemals so genau auch weltweit mit einem unglaublichen Fokus verfolgt worden ist. Ne? Denn die ganze Wissenschaft hatte Zeit dafür, weil viele andere Sachen weggefallen sind. Mhm. Und ich denke, man kann ganz sicher sein, dass man diese Impfstoffe weiterverwenden wird. Sie werden auch noch für andere Indikationen verwendet werden und sie werden höchstwahrscheinlich die Krebstherapie revolutionieren, mhm, beziehungsweise daran einen Anteil haben. Und insofern denke ich, dass man sehr gut damit arbeiten kann.
Ja, also was ganz spannend ist, diese Argumente sind ja nicht neu. Also das ist ja mit dem Aufkommen der mRNA-Impfstoffe gleich am Anfang sofort diskutiert worden, ob das ins menschliche Genom übertragen worden werden könnte. Und interessanterweise hat sich nur die Argumentationskette verändert. Also die ersten Argumentationen, dass da irgendwas ins Genom eingebaut wurde, wurde behauptet, dass mRNA eingebaut wird. Und da muss man dann sagen, da haben die Leute ganz schlecht in Biochemie aufgepasst. Das funktioniert nämlich gar nicht. Und dann hat das mehrere Entwicklungsstufen durchgelaufen, bis sie jetzt im Grunde genommen Studien herausgefischt haben, bei der ein DNA-Transfer beobachtet wird im kleinen Maßstab. Und das, was sie jetzt daraus schließen, ist im Grunde genommen so eine Art generalisiertes Lotto-Gewinn-Argument. Also sie behaupten, dass das im großen Stil passiert und jetzt ganz viele geschädigt werden. Das wäre so, als wenn ganz viele Menschen Lotto spielen und wir auf einmal ganz viele Millionäre hätten. Und wir sehen das Woche für Woche, so richtig gut funktioniert das nicht. Und da gibt es so eine alte medizinische Regel, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten. Und das Seltene kann wissenschaftlich hochspannend sein, ist aber, und da hat der Professor Wieler auch recht gehabt, am schwierigsten zu erforschen.
Ja, sicherlich ein Problem sehe ich in dem Zusammenhang, dass da immer diese Preprints zitiert werden. Das sind ja Manuskripte, die von wissenschaftlichen Journals noch nicht angenommen worden sind, die also noch kein Begutachtungsverfahren durchlaufen haben. Und deshalb im Zug der Covid-19-Pandemie wurden halt viele Preprints erstmal schon mal veröffentlicht, um Forschungsergebnisse über Covid-19 und das SARS-CoV-2-Virus halt sehr schnell weltweit und frei zur Verfügung zu stellen. Aber der Nachteil ist eben, dass die Qualitätskontrolle da natürlich äußerst gering ist. Also um das ein bisschen zu erläutern, normalerweise, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit publizieren will, dann schickt man das Manuskript an ein Journal und dieses Journal, wenn es denn zu der Überzeugung kommt, dass die Qualität stimmt und auch das von der Thematik her passt, dann wird das in ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren eingeschleust. Das heißt, dass andere Experten aus diesem Fachgebiet diese Arbeit beurteilen, Kritik äußern, das wieder dem Autor zukommen lassen, der setzt das entsprechend um, greift die Kritikpunkte auf, schreibt das nochmal um, schließt vielleicht ein paar andere Schlüsse oder ändert noch irgendwas an der Aussage seines Papers etc., dann geht das wieder zurück, dann wird das diesen Experten wieder vorgelegt und das ist ein Prozess, der dauert ja Monate. In Zeiten, wie gerade gesagt, von der Pandemie war diese Zeit einfach nicht vorhanden und da hat man gesagt, gut, dann lieber jetzt Studien schnell zur Verfügung stellen und Ergebnisse schnell zur Verfügung stellen, auf die Gefahr hin, dass darunter die Qualität halt leidet. Und das wird dann häufig halt herangezogen von so ein bisschen dubiosen Vereinigungen, so als wissenschaftliche Erkenntnis. Und das ist sicherlich ein Problem, dass das in der Medizin so Qualitätsstandards letztlich aushöhlt. Ja, deshalb ist es wichtig, da auch wieder zurückzukommen zu den normalen Verfahren. Und in diesen Preprints hat man halt eben auch eine gute Möglichkeit, Fake News zu verbreiten. Und das ist in dem Fall ja auch geschehen, dass da diese Arbeiten wurden ja kritisiert und auch zu Recht kritisiert. Und was dann im Prinzip damit gemacht wird.
It's all fake news.
Ja.
Ja, aber Christian, ganz ehrlich, das, Also das ist total lustig. Eigentlich ist es traurig, wenn es nicht so lustig wäre, weil wir bekommen ja von den Kritikern immer vorgeworfen, dass wir intransparent wären. Und ganz im Gegenteil, da wo Geschwindigkeit gefordert wurde, hatten wir auch noch die unfertigen Studienergebnisse, eben diese Preprints, vorgelegt, noch im Diskussionsverfahren, um eine möglichst große Öffentlichkeit, Transparenz darzustellen, der Wissenschaftler untereinander. Die Journals haben ja einen Großteil sämtlicher Studien zu Corona frei verfügbar gemacht. Mhm. Die haben die Preprints veröffentlicht. Also es war im hohen Maße Transparenz, es war im hohen Maße, konnte man sich einlesen. Und jeder, der sich damit ernsthaft beschäftigt, weiß, dass ein Preprint interessant sein kann, aber nicht etwas, auf das man eigene Argumente stützen kann. Und Das ist zum Beispiel auch beim Drosten-Podcast immer wieder aufgefallen. Der hat ja auch immer wieder mal auf Preprints verwiesen und hat immer mit erhobenem Zeigefinger gesagt, das ist interessant, das müssen wir uns weiter angucken. Aber er hat niemals behauptet, das wäre eine Erkenntnis. Mhm. Und von den Impfgegnern bekommen wir, oder von diesen Initiatoren dieses Infoschreibens, bekommen wir ja im Grunde genommen vorgeworfen, intransparent zu sein, während sie selber ihre eigenen Argumente verdrehen, wie sie gerade lustig sind.
Ja, mich würde jetzt nochmal interessieren, Marc, weißt du denn, wer hinter diesem medizinischen Behandlungsverbund überhaupt steckt, wer da federführend ist und was die Intention von diesem Behandlungsverbund denn überhaupt ist?
Ja, zunächst wollte ich nochmal kurz eingehen, wo wir gerade darüber diskutiert haben, auch über diese Studie von McKernan, die ja auch der Emanuel genannt hat. Mhm. Da gibt es ein sehr schönes Video dazu, das ich neulich mal auch transkribiert habe auf Deutsch, auf Twitter, X, wo eben sehr gut von einem Molekularbiologen gezeigt worden ist, was da eigentlich für ein Quatsch gemacht worden ist. Da wurden ja Proben mit der Post eingesendet unter Unterbrechung der Kühlkette und der Mensch hat anscheinend seine eigenen Techniken nicht gekannt. Also der Kollege dort oder der Molekularbiologe hat ja versucht, unter Annahme bester Bedingungen für McKernan zu schauen, welche DNA-Mengen denn nun da drin sind. Und das wird ja nicht einfach gewogen mit einer Feinwaage, sondern das sind ja dann Standardkurven. Und selbst die waren falsch. Also da waren auch methodische Mängel in der Studie gravierendster Art. Und am Ende kommt raus 5 Nanogramm pro Probe. Und das auch noch unter der Annahme, dass eben das schlechte Proben sind, wo wahrscheinlich auch noch die DNA RNA verdaut wird und die DNA ja stabiler ist. Mhm. Also am Ende ist da nicht viel dran. Aber diese Studie wird immer wieder gezeigt. Und dieser medizinische Behandlungsverbund, der bezieht sich ja auf diese Studie. Am Ende ist das eine Organisation, gegründet ist von einem Markus Böning. Angefangen hat das Ganze wohl damit, dass der eine digitale Patientenakte machen wollte. Das Thema hatten wir neulich auch. Insofern ist er uns an dieser
Stelle. Hat auch nicht funktioniert.
Hat auch nicht funktioniert, nein. Aber er ist uns hier noch relativ nah an dieser Stelle. Und hat der angefangen, zu Beginn der Corona-Pandemie das zu pushen. Das ist ja erstmal schlau. Und dann ist er aber relativ schnell übergegangen und dazu andere Dinge zu tun. Auf der Homepage des Medizinischen Behandlungsverbunds steht, das sind Vermittler zu einem Netzwerk von Ärzten und kompetenten Behandlern, die auf die Therapie von Impf- und Covid-Folgen spezialisiert sind. Es wird aber nicht transparent, welche Experten das sein sollen. Also da steht niemand namentlich. Und der Verein bzw. die Firma hat verschiedene Firmen gegründet, die Corona-Impfschadenhilfe, Nachweisexpress hieß das alles, Heldentransfer, das war eine Jobvermittlung für Ungeimpfte und dann am Ende der medizinische Behandlungsverbund, teils hieß das Klinico GmbH, dann hieß es Redcap BV in den Niederlanden, die werden eben finanziert über eine Stiftung und dies wiederum ist ja ein beliebtes Mittel, um auch ein bisschen zu verschleiern, wo die Finanzierungen herkommen. Und das wurde begründet, dass man so macht, eben mit politisch motivierter Justiz. Und daher, also was weiter da mit der Finanzierung ist, wer es finanziert, ist letztendlich Spekulation. Tatsache ist, dass das nicht unerhebliche Geldmengen sein müssen, weil solche Dinge wie alle Arztpraxen anschreiben oder so viele Adressaten, wie das gemacht worden ist, dann das ist eigentlich einfach so machbar ohne entsprechende Mittel. Und der Markus Böning, der hat verschiedene Dinge in der Corona-Pandemie versucht. Der hat versucht, Leuten Atteste zu geben mit einem sogenannten schwerhörigen Ausweis. Schwerhörige waren ja ausgenommen von der Maskenpflicht für eine gewisse Zeit. Mhm. Wurde aber auch dabei heftig kritisiert vom Verband der Hörbehinderten. Es wurden Bescheinigungen ausgegeben über Schnelltests, also dass man die nicht braucht, über Impfunfähigkeit. Dann wurde angeboten, Termine in Apotheken zu vereinbaren, als es schwierig war, Termine überall zu kriegen, weil es einfach Kontaktbeschränkungen gab, obwohl die Apotheken nichts davon wussten. Es wurden Corona-Test-Schulungen gemacht, es wurden Fachpersonen, in Anführungsstrichen Fachpersonen, ausgebildet in 10-Minuten-Schulungen mit dem Slogan »Testet euch gegenseitig frei«. Mittlerweile ist er Bundeswahlkampfleiter der Partei Die Basis, die ja auch einschlägig bekannt ist.
Ja, interessant. Mich interessiert ja dann eigentlich schon, was so Menschen umtreibt. Also da kann man ja wirklich nur spekulieren, aber dass man vielleicht als ängstlicher Mensch solchen Verbreitern von solchen Fake News letztlich auf den Leim geht und das einfach nutzt, die Argumente, die da vorgebracht werden, um sich das einfach mit dem eigenen ängstlichen Gemütszustand deckt. Da kann ich noch ein bisschen Empathie aufbringen. Da hatten wir auch in der Corona-Zeit alle, denke ich, viele Gespräche in der Praxis mit Menschen, die sich am Anfang vielleicht nicht so getraut haben, sich impfen zu lassen. Bei den allermeisten konnten wir dann auch mit entsprechend guten, normalen Argumenten das auch ausräumen, diese Ängste. Aber eine Organisation zu gründen, um so eine GmbH zu gründen, braucht man ja auch ein bisschen Kapital, da braucht man ja 25.000 Euro mindestens, um dann solche Kampagnen zu starten. Da fehlt mir so ein bisschen so, da kann ich mich nicht so reinfühlen, was solche Menschen da antreibt. Habt ihr da eine Erklärung? Also ich kann mich da nicht einfühlen. Was ist das Treibende hinter diesem ambitionierten Projekt?
Also, wenn ich was dazu sagen soll, oder wenn ich gefragt werden würde, ich wäre da auch etwas im Fokus gewesen während dieser gesamten Zeit. Mhm. Da werden wir wohl eventuell auch nochmal drüber sprechen. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass diese Zeit doch gezeigt hat, die ja sehr, sehr anstrengend war für alle und viele Sorgen und Nöte ausgelöst hat, die für niemanden einfach war. Diese Zeit hat gezeigt, dass einige Leute doch schon sehr falschgehende Coping-Strategien gewählt haben und dass einige Leute eben wirklich völlig falsch abgebogen sind und dann einfach auch auf einer Welle geritten sind, die als Confirmation Bias bekannt ist. Anders ist es nicht zu erklären, dass man wirklich so viel ausblendet, was Realität ist und letztendlich nur noch bei Verschwörungstheorien hängen bleibt. Ich denke, da hat es wirklich bei einigen ausgesetzt und ich glaube, das sind unter Umständen irgendwelche psychologischen Mechanismen, bei denen dann irgendwas schiefgelaufen ist.
Da werden ja eine ganze Reihe von psychologischen Mechanismen beschrieben, die die Phänomene aber letztendlich auch nur sehr geringgradig treffen. Man muss es einfach als Phänomen betrachten, dass es immer einen Anteil Menschen geben wird, die einen besonderen Blick auf die Welt haben. Und das ist dann vielleicht nicht immer so abgefahren wie die Flacherdler, die glauben, wir würden immer noch auf einer Scheibe leben oder die davon überzeugt sind, dass die Erde keine Kugel ist, so rum. Da gibt's die Hohlwelttheoretiker und dann gibt es die ganzen UFO-Gläubigen und dann gibt es die klassischen Verschwörungstheorien der 9/11 mit den Hochhäusern, die zusammengestürzt sind oder der Mondlandung oder KFC, das Attentat von Kennedy. Also da gibt's
JFK.
Entschuldigung,
KFC war die Hühnchen.
Ja, das ist ja, das lassen wir drin, oder?
Natürlich, ja.
Und,
was war das, KFC? Das ist ja was ganz anderes.
Ja, ist, ja, Marc schaltet spät. Also die erschossenen Hühnchen.
Genau.
Und also da sind durchaus schwer verständliche Bereiche. Es ist aber auch immer verknüpft mit so einem ganz starken Sendungsbewusstsein. Also dass man missionarisch sich im Recht wähnt und auch sehr viel Selbstbestätigung daraus findet. Ich allein gegen alle oder wir als kleine Truppe, verschworene Wahrheitsfinder. Ich bin mir nicht sicher, ob man das immer mit unserem klassisch-medizinischen Begriff pathologisch wirklich ernsthaft beschreibt oder ob das einfach in das Spektrum menschlichen Verhaltens mit reingehört, dass das auch gibt. Ich will das gar nicht immer so negativ titulieren. Die Patienten, die ich habe, die Menschen, mit denen ich in Kontakt habe, die sind eigentlich sehr gefangen. Also da kommt man auch schlecht ran, die sind argumentativ schlecht zugänglich. Ich bin mir aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich sicher, dass die ein großes Leidensverständnis haben. Die leiden ja nicht. Die gehen ja manchmal sogar ganz euphorisch in ihrer Arbeit auf. Also ich halte mich da mit dem Krankheitsbegriff zurück. Ich würde es eher als Phänomen des Spektrums bezeichnen. Und wir werden damit leben müssen in 100 Jahren, in 1000 Jahren, dass es Menschen gibt, die ganz gefangen davon sind, eine andere Wahrheit gefunden zu haben.
Gerade bei den Impfgegnern muss man auch sagen, dass es da ja auch schon diese Bewegung gibt, seit der ersten Stunde, in der es Impfungen gab, damals in England. Als das waren da die Kuhpocken. Und diese Bewegung ist damals schon entstanden. Und ich denke, es wird immer wieder Leute geben, die auch eigenartige Thesen entwickeln und Dinge unnatürlich finden. Ich würde es einfach mal sagen, gerade bei der DNA im Impfstoff, die ja da zerhackt, kaputt ist, die in Gewebe gespritzt wird, was eigentlich nicht großartig sich wieder vermehrt weiter, wo eigentlich nicht wirklich viel passieren kann. Da muss man sagen, wenn man so eine Angst hat vor fremder DNA, dann sollte man jede Adenovirus-Infektion vermeiden. Die gehen gerade ordentlich rum.
Jeden Kuss sollte man meiden. Da ist auch DNA drin.
Ja, also eigentlich müssten, das habe ich mal irgendwann neulich so ausgedrückt, diese Impfgegner, die so Angst haben vor fremder DNA, also Adenoviren oder fremder RNA, sind ja verschiedenste Viren, ne? Rhinoviren und so weiter, die müssten eigentlich die größten Impfbefürworter sein, weil sie dadurch durch Impfungen dann von diesen Viren geschützt werden.
Das geht aber nicht, weil die Hardcore-Impfgegner die Existenz von Viren leugnen.
Das stimmt, ja, richtig. Das ist noch eine ganz alte Geschichte, die also auf einem ganz anderen Blatt steht.
Es ist wirklich, schwierig, ja. Das ist, wir hatten ja auch bei den Mumsmasern, Rötelnviren oder nur bei den Masernviren immer so diesen langen Verdacht, dass die Autismus auslösen. Und das sind ja wirklich die haarsträubendsten Sachen in der Geschichte auch gewesen. Ja, und die haben ganze Impfkampagnen zum Erliegen gebracht. Also in den 70er Jahren, die MMR-Impfungen sind weitestgehend zum Erliegen gekommen, was ja auch dann die STIKO bewogen hat, nachträglich alle nach 1970 Geborenen sollten auf jeden Fall 2 Impfungen bekommen.
Mhm.
Ja. Ja, oder bei unklarem Impfstatus wenigstens eine nochmal nachkriegen. Also das ist tatsächlich nicht nur das Phänomen so von ein paar Außenseitern, die haben schon echt auch einen entsprechenden Impact. Und das ist ja der Grund, warum dann auch Kollegen, wenn sie so ein Schreiben bekommen in die Praxis, wo dann von Haftungsrisiken und wissenschaftlichem Kauderwelsch, der, wenn man sich genau hinguckt, gar nicht richtig plausibel ist, doch auch verunsichern lassen.
Ja, ich finde, kritisch wird das Ganze halt dann, wenn das zu so einer Bewegung wird, die dann auch wirklich den ja, wissenschaftlichen Experten wirklich psychisch oder physische Gewalt androht oder in den sozialen Medien auch ja da Kampagnen gefahren worden sind. Marc, da weißt du ja leidvoll wahrscheinlich noch besser Bescheid als wir anderen, wie weit das gehen kann. Wir müssen halt mal irgendwie als Gesellschaft auch mal wieder wertschätzen, wie privilegiert wir sind, dass wir Experten haben, auf die wir zugreifen können und die uns den ganzen Bums da jeden Tag erklärt haben während der Pandemie, ne? Bis zur wirklich auch wo sehr weit Grenzen verschoben worden sind, ja, weil da auf einmal 80 Millionen Hobby-Virologen irgendwie auch meinten, sich selber da eine Meinung bilden zu können mit so ein paar YouTube-Videos und dann die Expertise von solchen Wissenschaftskoryphäen da in Zweifel zu ziehen. Und das ist halt diese Grenzüberschreitung, das darf halt nie wieder passieren, ne? Wenn dann führende Experten sich irgendwann nicht mehr trauen, ihr Faktenwissen zur Verfügung zu stellen, aus Angst da Opfer von Gewalt oder Zielscheibe zu werden von irgendwelchen Irren, dann haben wir als Gesellschaft im Prinzip verloren, ne? Denn dann besteht die öffentliche Meinung zunehmend aus Fehlinformationen oder unqualifizierten Quellen etc. Und dann kriegen wir ein Problem. Da müssen auch vor allen Dingen sich auch mal die Medien ihrer Verantwortung bewusst werden, die da in der Zeit auch ja, um Quote zu machen oder Auflage zu generieren, da wirklich Grenzen überschritten haben. Also jetzt der Springer Verlag, die Bild-Zeitung mit die Lockdown-Macher, kennt ihr vielleicht noch diese Überschrift, wo Viola Priesemann und wer war es noch? Ich glaube, Michael Mayer-Herrmann als ja, Lockdown-Macher ja, geframed wurden, dafür verantwortlich zu sein, dass wir irgendwie Weihnachten die Familie nicht sehen konnten. Ja, da gab es ja auch Beschwerden beim Deutschen Presserat etc. Ja, also das ist was, da müssen wir als Gesellschaft uns einfach auch drüber im Klaren sein, dass es so weit nicht kommen darf.
Das ist wie alle Strömungen, wir müssen da als Gesellschaft aufstehen. Ja, ich meine, das ist ja, warum ist auf YouTube, warum sind die Meckerer so stark? Weil die eigentlich entweder stille Mehrheit Twitter verlässt oder jetzt X verlässt oder eben einfach in Deckung geht.
Ich erinnere mich bei dem, was du gesagt hast, vor allen Dingen an das Statement von Susharit Bhakti, der Mikrobiologie-Professor gewesen ist, vor einiger Zeit, ich glaube, bevor tatsächlich diese Verfahren, die heute in der Virologie üblich sind, auch wirklich etabliert worden sind, aber der einfach gesagt hat, da werden Milliarden Menschen sterben an dieser Impfung. Und letztendlich für mich hört sich das an wie eine implizite Aufforderung zu wie auch immer gearteter Gewalt, ja, ob das eben Beschimpfungen sind oder eben andere Dinge. Und das kommt dann immer auf die persönliche Zündschnur an von denjenigen, die vor einem stehen oder die in irgendeiner Form Zugriff auf einen haben. Und das ist, denke ich mal, das Problem. Und das ist auch tatsächlich für alle, die im Wissenschaftsbetrieb sind oder auch wie wir im Medizinbetrieb, auch eine ganz neue Sache, ein neues Phänomen.
Das stimmt. Das beste Zitat aus der Zeit, ich werde hier jetzt zum Zitatexperten so mittlerweile, kam von der Psychiaterin Heidi Kastner, die in dem Zusammenhang mal gesagt hat, die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen.
Ja, und Isa Eckerle hat jetzt neulich noch gesagt, sie hat nicht nur aufgehört, sich zu schämen, sie ist auch noch stolz darauf.
Ja, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, wie sollen solche Arztpraxen, die solche Schreiben bekommen, reagieren? Was würdet ihr den Kollegen empfehlen? An wen kann man sich wenden? Wo kann man sich informieren, wenn da Unklarheiten bestehen?
Ach, ich würde immer erst mal raten, Tiefluft zu holen. Also das, wir bekommen ja jeden Tag wirklich ganz viel Zeug, ja, und man muss sagen, mehr als die Hälfte ist für Ablage P geeignet. Und die Dinge, die sich schnell aussortieren lassen, die schnell wegkommen, die sollen schnell weg. Und die Dinge, die interessant erscheinen, fraglich erscheinen, würde ich erstmal sammeln und mir dann eine Situation holen, wo ich mich in Ruhe mit dieser Information beschäftige. Und ein wichtiger Punkt ist halt, ein roter Handbrief ist ein roter Handbrief. Und auch hier war jetzt der Brief ja nur angelehnt. Also man kam ins Stutzen und dieses Stutzen alleine sollte einen schon zu einer gewissen Skepsis mahnen. Und im Zweifelsfall hat ja jede Hausarztpraxis, nimmt an irgendeiner Form von Qualitätszirkel teil, hat es verbunden mit anderen Kollegen. Viele Kollegen sind auch in WhatsApp-Gruppen mit anderen Ärzten drin oder Signalgruppen oder Silo-Gruppen. Also ich würde immer erstmal in meine Peer Group die Frage stellen, wenn mich da was irritiert, hier habt ihr das auch bekommen, wie seht ihr das? Und im zweiten Schritt, man kann echt die Unis ansprechen als Arzt. Also es ist überhaupt gar nicht schlimm, dass man, was weiß ich, die Institute für Allgemeinmedizin oder Infektiologie oder Kardiologie eben auch mal ganz offensiv das Formular 1 scannt, hinschickt und die mal fragt, was die davon halten.
Würde ich auch so unterstützen. Bei uns ist auch so, ich bin auch in solchen Gruppen drin. Hier vom Qualitätszirkel bin ich der Moderator. Also wir haben uns da auch ausgetauscht drüber. Und man hat immer starke Leute um sich drumherum, die man fragen kann. Und letztendlich in diesem Fall war es ja auch so, dass einige Institutionen, auch unter anderem der Hausärzteverband, sich auch sehr deutlich dazu geäußert haben und auch sehr schnell.
Ja, DGAM auch. DGAM hatte sich auch sehr schnell geäußert und dann ist das ja ganz schnell in die Fläche gegangen. Also hier muss man ganz ehrlich sagen, aber falls mal sich nicht die Institutionen so schnell äußern, das kann ja mal sein, dass der Hausärzteverband oder die DGAM das auch nicht mitkriegen, würde ich den Kollegen immer empfehlen, erstmal in der eigenen Peer Group und dann auch nicht schüchtern sein, mal die Kollegen an den Unis zu fragen. Die freuen sich eigentlich in der Regel der Fälle, wenn man da mal hinschreibt. Wenn man natürlich irgendwie in jedem Pillepall hinschreibt, nicht, aber so grundsätzlich sind die schon offen für Anfragen.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Christian Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld.
Unser Thema heute, die DNA-Verunreinigung der mRNA-Impfstoffe im Faktencheck.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Und hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao und schönen Abend.
Tschüss.